Ja, wir sind Kinder Gottes.
Amen.
Wir sind geheiligt. Wir sind keine Sünder mehr, weil Jesus für uns gestorben ist. Er hat sich für uns geopfert und wir dürfen unsere Sünde bei ihm abgeben. Wir sind keine Sünder mehr, wir sind Kinder Gottes. Ist es nicht cool? Genial, oder? Und heute geht es in dem Predigttext darum, um das Leben im Licht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind von der Finsternis in Gottes Licht gekommen. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind von Gott gerecht gesprochen. Wir sind Kinder Gottes. Und darum soll es gehen. Wie lebt sich's als Kind Gottes? Licht und Finsternis, Gott und Sünde haben keine Gemeinsamkeiten. Da gibt es nichts, was irgendwie dasselbe wäre. Das heißt, es ist alles anders. Es stellt sich alles auf den Kopf. Und wie sich's als Kind Gottes lebt, in Gottes Licht, darum soll es heute gehen. Und der Text ist heute aus Epheser 5, die Verse 1 bis 9. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbietet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Das ist toll, ein völlig neues Leben. Alles, was vorher war, ist auf den Kopf gestellt. Wie sieht's aus? Bringt ihr lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor? Manchmal, aber definitiv nicht immer, oder? Wie sieht's aus? Gibt's unter uns keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier? Sind wir alle blitzesauber? Jein, oder? Seht ihr das auch so? Genauso wie wir uns täglich waschen sollten und duschen, Zähne putzen, genau, gehört auch die innere Reinheit wieder dazu. Zum Beispiel im Abendmahl, was wir gerade gemacht haben. Also, aber das ist irgendwie das Problem an der Sache, oder? Als Kinder Gottes sind wir gerecht, wir sind keine Sünder mehr. Aber irgendwie ist es nicht so, dass jetzt alles perfekt ist im Leben. Irgendwie gibt es das Dunkle trotzdem noch. Und das ist dieser Spagat, um den es heute irgendwie geht. Leider Gottes ist es eben nicht so, dass es unter Christen keine Unzucht gibt. Es gibt genügend, die Affären haben, wo die Ehen zerbrechen. Das ist leider bei Christen nicht anders als in der Welt auch im normalen Leben. Streit, Habgier, Neid. Es ist leider Gottes nicht so, dass alle Christen von Herzen gern die großzügigen Geber sind. Leider, leider nicht. Also was ist hier irgendwie schief? Wenn wir im Licht Gottes leben, dann scheint eben einfach das Licht auf unsere Sünde. Das heißt, im Finstern sieht man nichts und versucht es zu verstecken. Wenn das Licht drauf scheint, sieht man es eben umso deutlicher. Und ich glaube, das ist der Effekt, den wir als Christen haben. Man versteckt seine Sünde vielleicht nicht mehr so, sondern man sieht es. Also da brauche ich nur dran denken, wenn ich zum Beispiel bei uns mal in den Keller gehe, wo unsere Kinder dann ihr Playmobil aufgebaut hatten oder so und gespielt haben. Und dann schalte ich das Licht an und denke mir, um Himmels Willen, wie schaut es denn da aus? Und was machen wir dann? Richtig, aufräumen. Genau. Und wer? Wer räumt auf? Nein. Diejenigen, die Unordnung gemacht haben. Und versteht ihr, darum geht's. Ich muss als Christ halt einfach lernen, dass ich mein Chaos beseitige. Es geht nicht darum, jetzt die perfekten Menschen zu sein, sondern ich muss einfach lernen, mein Chaos zu beseitigen. Und bei dem Leben im Licht habe ich mir jetzt zwei Dinge mal rausgesucht. Das eine ist dieses, wie gehen wir mit Konflikten und mit Sünde um? Weil leider ist es eben nicht so, dass wir jetzt alle perfekt gereinigt, geheiligt sind und auch so leben. Ich denke da, also ich habe die letzten Wochen mal wieder das, ich hol's mal kurz. Das Buch Kultur der Ehre von Danny Sirk gelesen, und wer schon mal mit auf der Vineyard-Konferenz in Speyer war, der kennt das vielleicht. Der Danny hat irgendwie mal erzählt, wenn du jetzt meinst, unter Christen gäbe es keine Sünde mehr, dann ist es ungefähr so, wenn sie sagen in der Kirche, also wir sind ein heiliger, reiner Ort. Hier gibt es nichts, was schmutzig oder anzüglich ist. Wir bauen unsere Toiletten aus, denn bei uns gibt es nichts Unreines mehr. Magst du deswegen keine Scheiße mehr? Nee, natürlich nicht. Du magst sie trotzdem. Nur, wo wirst du sie los? Jedenfalls nicht in der Gemeinde, wenn es dort keine Toiletten gibt. Dann verkneifst du es dir halt und dann musst du ganz dringend nach Hause und dann wirst du deine Scheiße eben woanders los. Ja? Und genau das passiert manchmal auch unter Christen. Wenn man sich irgendwie einbildet, unter Christen ist alles rein und heilig und da gibt's nichts mehr, was irgendwie unrein ist. Das Problem ist, es gibt's doch. Und wenn du nicht lernst, damit umzugehen und es bei Gott abzugeben und miteinander Konflikte zu lösen, dann verdrehst du dich in der Gemeinde, setzt du eine Maske auf und tust so, als wärst du ganz heilig und alles ist in Ordnung und bloß keinen Fehler zugeben, und irgendwann zerreißt es sich und dann musst du es halt woanders rauslassen. Ja? Und das ist was, wie es nicht sein sollte. In Vers 1 steht, nehmt euch ein Beispiel, wo steht's? Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Also wie geht Gott mit Sünde um? Schauen wir uns das doch mal an. Also, ob ihr es glaubt oder nicht, Gott hat Sünde von Anfang an quasi als Möglichkeit eingeräumt. Er hat in den Garten zwei Bäume gesetzt. Die Menschen hatten von Anfang an eine freie Wahl. Das heißt, sie können sich für oder gegen Gott entscheiden. Und offensichtlich ist Gott dieses Risiko eingegangen. Er hat nicht gesagt, ja, okay, diesen bösen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, den mache ich gar nicht, den setze ich gar nicht in den Garten rein. Oder ich setze ihn auf den Mount Everest. Bis die nackig da hochkommen, dauert das eine Weile. Also er hat den mitten in den Garten gesetzt. Von Anfang an. Warum? Naja, Gottes Umgang mit uns ist von Liebe geprägt. Aber echte Liebe gibt es tatsächlich nur, wenn ich mich frei dafür entscheide. Wenn ich gar nicht anders kann, dann ist es auch keine echte Liebe. Also, dann ist man ein Roboter. Also, echte Liebe gibt es nur, wenn ich die Wahl habe. Und wenn ich mich für etwas entscheide und zu etwas Ja sage, dann bedeutet das automatisch, dass ich zu anderen Dingen Nein sagen muss. Zum Beispiel, ich habe mich für den Frankie entschieden. Zu ihm habe ich Ja gesagt. Das heißt, sorry, zu allen anderen muss ich sagen, nee, ich gehöre zu ihm. Und genauso ist es mit Gott auch. Also, wenn ich sage, ich gehöre zu Gott, dann ist diese Beziehung mir wichtig und wertvoll. Und es geht um Beziehung. Und ich tue bestimmte Dinge nicht, weil ich weiß, dass das den anderen stört, dass das unsere Beziehung verletzt. Wenn ich es doch tue, na gut, dann gehört zur richtigen Liebe auch Buße und Vergebung dazu. Buße bedeutet, es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich gebe meinen Fehler zu und ich möchte mich ändern. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, ob der andere mir wirklich vergibt. Aber wenn er mich auch liebt, wird er das tun. Und wenn ich das zu schätzen weiß, dann ist das Ergebnis, dass ich mich selbst kontrollieren kann. Ich tue ganz bewusst bestimmte Dinge nicht, von denen ich weiß, dass sie die Beziehung verletzen, weil mir das wichtig und wertvoll ist und ich diese Beziehung beschützen möchte. Könnt ihr mal die nächste Folie machen, bitte? Genau, also so geht Gott mit Sünde um. Er gibt uns eine Wahlfreiheit und unsere Wahl hat Konsequenzen. Wenn ich mich für Dinge entscheide, ist es gut oder ist es schlecht? Und ich erlebe das, ob das gut oder schlecht ist. Und daraus wächst die Beziehung. Und wenn ich merke, bestimmte Dinge sind einfach nicht gut, lerne ich es, mich selber zu kontrollieren. Und dann tue ich das freiwillig. Weil ich, wenn man wieder rückwärts geht, die Beziehung beschützen möchte und weil ich weiß, dass das, was ich tue oder nicht tue, Konsequenzen hat. Umgekehrt, wie Sünder umgehen, ist, naja, wie kann ich das verhindern, Menschen vom Bösen abzuhalten? Also, man versucht, die Menschen zu kontrollieren. Es gibt einen Satz von Regeln und wenn man sich nicht an die Regeln hält, gibt es eine Strafe. Und natürlich versucht man, je nachdem, wie schlimm die Strafe ist, das zu vermeiden. Dann ist meine Motivation, warum ich Dinge nicht tue, weil ich Angst habe, bestraft zu werden. Oder wenn die Strafe nicht hart genug ist, dann löst es vielleicht auch die Rebellion aus. Also so jetzt erst recht und ich werde mir doch von niemandem was vorschreiben lassen. Und ich versuche mal, ob ich mich irgendwie drumherum mogeln kann. Das nennt sich dann, ja, ist halt einfach Manipulation. Ne? Ich versuche andere damit dazu zu bringen, dass sie das tun, was ich will. Aber das Problem ist, dass man so nie eine echte Beziehung aufbauen kann. Man wird sich nie von Herzen zu jemandem hingezogen fühlen, wenn ich spüre, der will mich kontrollieren. Und es gibt halt Regeln und wenn ich mich dran halte, kriege ich eine Strafe. Und entweder mache ich es nicht, weil ich Angst habe, bestraft zu werden, oder ich versuche mich halt irgendwie drumherum zu modeln und dass ich stolz sagen kann, ha, ich hab's doch gemacht und keiner hat's gemerkt. Yes! Ja, aber letzten Endes läuft man da voneinander weg. Biblische Beispiele wären zum Beispiel für das erste, wie geht Gott mit Sünde um? Denkt mal an König David. Ihr kennt die Geschichte, ne? Mit der Bathseba. Er hat sich in die andere Frau verliebt. Er hat sie kommen lassen. Er hat heimlich ihren Mann umgebracht. Hat sie dann geheiratet. Und dann schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm, um ihm ausrichten zu lassen: Ich weiß, was du getan hast. Aber irgendwie haut es nicht hin vom Alten Testament. Warum? David hatte eine Herzensbeziehung zu Gott und die ist dabei nicht zerbrochen. David hat wirklich Buße getan. Er hat wirklich sein Herz vor Gott ausgeschüttet und Gott hat ihm vergeben. Okay, das Kind ist gestorben, aber wenn man es sonst mit dem Alten Testament vergleicht, was hätte passieren müssen? Keine Ahnung. Gott hätte ihm das Königtum weggenommen und seine Familie und seine Nachkommen für immer ausgelöscht oder irgendwie sowas. Ja, das ist nicht passiert. Gott hat ihn wieder angenommen und David hat diesen Fehler ganz sicher nie wieder gemacht. Das war echte Buße, weil ihm die Beziehung zu Gott wichtig war und Gott hat ihm vergeben. Leider schaut es in der Gemeinde irgendwie manchmal anders aus, weil man sich denkt, wenn Menschen dem Wort Gottes nicht gehorchen, dann muss man sie doch irgendwie bestrafen, dann muss es Regeln geben. Und was tun wir, wenn sich jetzt jemand nicht an die Regeln hält? Aber mal ehrlich, würdet ihr jemanden wie König David als Gemeindeleiter haben wollen? Man sagt, ja, er hat ein Herz für Gott, gut und schön, aber er hat Ehebruch begangen und er hat seiner Frau ihren Mann ausgespannt und hat ihn umbringen lassen. Würde man darüber hinwegsehen und sagen, ach ja, den wollen wir als Gemeindeleiter? Wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Ein Beispiel für Kontrolle und Regeln ist zum Beispiel für mich sowas wie der Islam. Wenn es immer heißt, glauben Christen und Muslime an einen Gott? Ich würde eindeutig sagen, nein. Okay, sie sind auch, es begründet sich auf Abraham. Okay, sie glauben auch an einen Gott. Okay, ist das der gleiche Gott? Allein vom Gottesbild her würde ich das nicht so sehen, weil der Islam ganz stark eine Religion ist, wo es darum geht, durch Regeln wird alles kontrolliert. Und wer sich nicht an die Regeln hält, wir müssen die Gemeinde sauber halten vor irgendwelchen Rebellen, die gehören aus der Gemeinde ausgestoßen oder sogar getötet im Namen Gottes. Also wer sich dem nicht unterwirft. Und ich finde es immer wahnsinnig, wahnsinnig schade, wenn es christliche Gemeinden gibt, die auch hauptsächlich dafür bekannt sind, dass eigentlich alles, was Spaß macht, verboten ist und dass es einen Haufen strenger Regeln gibt. Denn wo das so ist, ist es meistens so, dass echte Liebe und Herzensbeziehungen eigentlich nicht möglich sind. Das ist vielleicht was, wo wir unser Denken von Gott auf den Kopf stellen lassen müssen. Denn eins müssen wir verstehen, wir können andere nicht kontrollieren. Danny Silk sagt es ganz süß, die einzige Person, die du kontrollieren kannst und das auch nur an einem wirklich guten Tag, bist du selber. Sag dir selber, was du zu tun und zu lassen hast und tu das oder lass es und dann, das ist schwierig genug, da bist du dein Leben lang beschäftigt, wenn du das gut hinkriegen willst. Genau, und wenn es jetzt um Konflikte geht, also auch als Christen werden wir Meinungsverschieden haben. Auch als Christen sind wir nicht davor gefeit, dass wir nie wieder eine Sünde begehen. Aber worauf es ankommt, ist, trotzdem die Liebe anzulassen und trotzdem den anderen in Liebe zu begegnen und einfach Buße und Vergebung. Das ist das, worum es geht und wo auch Gottes Herz ist. Dann das nächste, was ich mir da ausgesucht hatte, war das andere, was hier in dem Bibeltext angesprochen wird, ist Habgier, ein habgieriger Mensch. Ich habe da jetzt mal Neid mit dazu genommen. Also was steht da dahinter? Ist jetzt nicht, dass wir alle so wie der Dagobert sind auf der vorigen Folie. Aber ja, ich glaube, dass es so die allergroßzügigsten Geber sind, sind vielleicht nicht, ist auch nichts, was für alle Christen automatisch ist. Und da möchte ich euch mal einen Vergleich mitnehmen. Nämlich, wir können uns daran gewöhnen, dass wir Königskinder sind. Aber warum fällt vielen von uns das so schwer? Weil man kann diese drei sozialen Schichten, so die Unterschicht aus der Armut, so die Mittelschicht, die Arbeiterschicht und so die Oberschicht der Superreichen, wenn man sich das mal anguckt, was so, wie die so denken, wie die so drauf sind, dann kann man das auch auf den Glauben übertragen. Und da möchte ich euch mal mit reinnehmen. Gucken wir mal, weil ich denke mal, je nachdem, aus welcher Schicht man kommt, das prägt natürlich unser ganzes Denken. Und ich glaube, die wenigsten von uns hier kommen aus der Oberschicht, also keiner von uns hier hat adelige Familie, die Superreichen. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, unheimlich schwer, sich da reinzudenken, weil das einfach so die abgehobenen oberen 10.000 sind, wo man sowieso niemals dazugehört und sich das auch nicht vorstellen kann. Also bei den Ärmeren, was so typisch Armut ist, ist klar, es gibt keine gesicherte Versorgung. Es ist immer die Sorge da, habe ich genug, reicht's zum Leben. Reicht's für die Woche, für einen ganzen Monat, dann ist es schon mal gut. Weiter in die Zukunft zu planen, ist überhaupt gar nicht möglich. Und oft ist es dann auch so, dass diese Leute, wenn man denn wirklich mal Geld hat, wenn man mal, keine Ahnung, Geburtstag, Weihnachten, es ist Geld da, dann wird es oft auch einfach mal sinnlos auf den Kopf gehauen, zu sagen, ja, jetzt haben wir es, jetzt lassen wir es uns gut gehen, jetzt lassen wir es krachen. Und weil nächste Woche hat man eh wieder nichts. Und was so typisch für so eine Armutsschicht ist, dass die Leute einfach sehr schicksalsergeben sind. Da ist ganz viel zum Beispiel Aberglaube verbreitet. Das, ja, es ist halt Glück oder Unglück oder Pech. Und ja, man hofft halt, da irgendwie rauszukommen. Und wenn es tatsächlich dann jemand geschafft hat, der hier durch vielleicht irgendein Unterhaltungskünstler, der es geschafft hat und groß geworden ist, einen Plattenvertrag bekommen, weil er toll rappen kann mit seinem Ghetto-Rap. Der hat trotzdem seine Einstellung behalten. Wenn der auf einmal einen Haufen Kohle hat, dann wird der vermutlich nicht anfangen, jetzt irgendwelche sozialen Hilfswerke aufzubauen, sondern der wird sein Geld zeigen und gucken, was er hat, dass er es geschafft hat und es auf den Kopf hauen. Und er wird es unter Umständen schaffen, obwohl er Millionen verdient hat, nach 3 Jahren dann auch wieder pleite zu sein. Genau. Übrigens wusstet ihr, dass die meisten Menschen, die Lotto-Tickets kaufen, nicht unbedingt reiche Leute sind? Meistens sind es die Armen, die dann ihr Geld dafür ausgeben, in der Hoffnung, dass sie irgendwann den ganz großen Gewinn machen werden. Also die Menschen aus der Armutsschicht sind einfach die Überlebenskämpfer. Dann die Mittelschicht, das ist vermutlich das, wo die meisten so von uns herkommen. Das sind große Ziele, also ich habe Sicherheit. Die meisten haben einen einigermaßen sicheren Job und ihr Einkommen. Wenn man jetzt für den Moment erstmal in einer gewissen Sicherheit lebt, ist ein Ziel, vorzusorgen für die Zukunft, dass die Kinder auch ein gutes Leben haben, dass es für die Rente noch reicht. Oft ist da so die Meinung vorherrschend, also das ist so die typische Leistungsgesellschaft. Man erarbeitet sich seinen Lebensstil und damit man sich das leisten kann, muss man arbeiten und wenn man was hat, dann hat man sich das auch verdient. Und so dieses, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder hat selber in der Hand, was er aus seinem Leben macht und du musst es dir halt einfach erarbeiten. Und das, ein großes Ziel ist, dass man sich da eine gewisse Unabhängigkeit und Selbstbestimmung erarbeiten kann mit dem, was man leistet. Genau. In die reiche Schicht. Das sind echt seltsame Vögel für die allermeisten für uns. Ich glaube, fast keiner kann sich vorstellen, wie es ist, wenn du in eine adelige, reiche Familie geboren wirst, vielleicht sogar Könige, wo du sagst, hey, du musst dir definitiv keine Sorgen um die Zukunft machen, weil ich weiß, ich habe mehr, als ich in meinem ganzen Leben jemals verbrauchen kann. Und wenn ich das habe, dann investieren wirklich reiche Leute ihr Geld meistens in so ausgesuchte Projekte, wo sie wissen, das ist mir wichtig, das ist mir wertvoll, das möchte ich für die Zukunft aufbauen und da rein investiere ich mich. Vielleicht in Dinge, die einen auch so ein bisschen in Anführungszeichen unsterblich machen, wo sie wissen, das hat einfach einen bleibenden Wert und ist mit dieser Familie verbunden. Jemand, der wirklich richtig reich ist, für den ist Bildung zwar schon wichtig, aber sie wissen, dadurch, dass ich zu meiner einflussreichen reichen Familie gehöre, ist es nicht unbedingt wichtig, dass ich ein 1er-Abitur mache. Sondern viel wichtiger ist, wen kenne ich und wer kennt mich. Die wissen sehr genau, es gibt vielleicht so ein oder zwei Handvoll wirklich reiche Menschen, die mehr oder weniger die Welt lenken. Und da ist es wichtig, um das zu erhalten, diese Macht, diese Kontrolle durch den Reichtum, Geld regiert die Welt, da ist es wichtig, wer kennt mich, wen kenne ich, die Beziehungen zu pflegen, dass man in diesem Kreis sich gegenseitig hochhält und unterstützt. So, und wenn man das jetzt mal auf den Glauben überträgt. Jetzt kommt der Sprung, den wir machen. Also, wir sind Königskinder. Wir haben von Gott alles, was wir jemals brauchen werden. Wir haben so viel mehr, als wir jemals brauchen. Also da zu wissen, hey, ich muss mir keine Sorgen um die Zukunft machen. Ich muss mir auch nicht alles erarbeiten und leisten und ich bin nicht nur das wert, was ich leiste und was ich mir erarbeite, sondern ich bin so viel wert, weil ich zu dieser Königsfamilie gehöre. Und viel wichtiger, als mir meine Zukunft zu erarbeiten, ist es zu gucken, wie kann ich Teil von diesem größeren Kreis sein. Macht mal aufs nächste Bild. Ich habe mal so ein Bild von Königskindern rausgesucht und als Englischlehrerin habe ich natürlich die britischen Royals genommen. Und ich finde es so süß, die kleinen, der da rechts der kleine Prinz George und in der Mitte die, oh meine Güte, wie heißt sie denn? Na egal, jedenfalls, die haben hier Spaß, die haben keine Sorgen. Die müssen sich niemals Sorgen machen, ob es denn jemals irgendwie zum Leben reicht. Die müssen sich noch nicht mal Sorgen drum machen, dass sie sagen, Kind, was soll denn aus dir werden, wenn du lauter Fünfer in der Schule schreibst? Du kriegst doch nie einen vernünftigen Job, wovon willst du denn leben? Darüber müssen die sich überhaupt keine Sorgen machen. Die kriegen die Bildung, die sie brauchen, keine Sorge. Aber es ist für die nicht essentiell wichtig, ob sie jetzt die Besten in der Schule sind. Viel wichtiger ist dieses Bewusstsein, Ich bin Teil von etwas, was viel größer ist als ich. Ich gehöre zu einem großen Ganzen, zu dieser großen Königsfamilie. Und die wiederum sind verbunden mit den anderen mächtigen Menschen dieser Welt. Die verbinden sich, um zu gucken, wie lenken wir die Welt. Und wenn man das auf den Glauben überträgt, dann würde das bedeuten, hey, Gott versorgt mich, ich muss mir da keine Sorgen machen, ich muss nicht irgendwie zusammenhalten und zusammenraffen und gucken, dass ich erstmal versorgt bin. Und es interessiert Gott auch nicht in allererster Linie, was ich leiste. Ich meine jetzt nicht, dass er nicht stolz auf mich ist, wenn ich was kann und das auch tue, aber darum geht es nicht in erster Linie, versteht ihr? Sondern es geht darum, Teil dieses großen Reiches Gottes zu sein und zu verstehen, wo in diesem ganzen Ding ist mein Platz und wo kann ich mich da investieren? Genau, wo ist mein Auftrag, habe ich da noch hingeschrieben. Also das waren jetzt mal zwei Punkte, die ich mir da rausgesucht habe. Von diesem Leben im Licht Gottes. Genau. Soweit dazu. Genau, also wir sind Königskinder. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Wir müssen nicht fehlerlos sein, aber wir müssen wissen, wohin mit unseren Fehlern. Nämlich ans Kreuz. Das war gut, dass wir Abendmahl gehalten haben. Und wir dürfen anderen auch zugestehen, dass sie Fehler machen. Wir müssen von anderen nicht erwarten, dass sie fehlerlos sind.